Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen, jetzt am 4. Advent. Ja, das Thema lautet Hinschauen und Hinsehen. Das Alte Testament bietet ja in vielen Facetten schon das Kommen des Erlösers. Man sagt, es wird vorgeschattet in vielen Variationen und in vielen Aussagen der Propheten. Wir wollen einige Verse mal lesen aus 2. Könige 6. 2. Könige 6, die Verse 16. Elisa, der Prophet, aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als sie bei denen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Kriegswagen um Elisa herum. Ja, sehen, das Auge, das wir besitzen, ist ein Kunstwerk und es ist viel besser und schärfer und leistungsfähiger als jeder Computer und jede Kamera oder jedes andere elektronische Gerät. Unser Auge nimmt in jeder Sekunde über 10 Millionen Impulse wahr und leitet sie weiter ans Gehirn. Und wir wissen, im Gehirn, da entsteht eigentlich das Bild, das wir durch das Auge sehen. Und unser Auge hat über 600.000 Farbimpulse und Farbvarianten, die wir aufnehmen. Das kann kein anderes Gerät. Ein Kunstwerk, dieses Auge, was wir haben. Und ein großer Teil unseres Auges, was wir sehen, das sind also Sehimpulse, die durch Nervenimpulse weitergeleitet werden. Und manchmal sehen wir und sehen doch nicht richtig. Also ich sehe mir gerne auf YouTube die Bach-Kantate an, 101, also wunderschön. Und ich habe sie mir wahrscheinlich schon 50 Mal angesehen und vielleicht beim 51. Mal, dann habe ich gesehen, da ist doch eine Sängerin, ja, singt wunderbar. Und dann, wenn sie zurückgeht, nimmt der andere Sänger, sie sind so drei Sänger vorne, der eine nimmt sie ganz zart an die Hand und führt sie zurück. Da habe ich erst gedacht, oh, die haben ein Verhältnis. Nee, die haben gar kein Verhältnis, denn die anderen Sänger haben das Liedblatt so und singen so und die Sängerin, die singt so und mit der Hand darüber. Ach, die ist blind. Hätte ich doch schon längst sehen müssen. Und so manches sieht man eben nicht. Und in dem Psalm 119, da schreibt der Psalmist, öffne meine Augen, dass ich schaue die Wunder in deinem Gesetz oder in deinen Verordnungen oder deinen Geboten. Ja, wir müssen manchmal wirklich bewusst hinschauen. Wir schauen nicht richtig bewusst. Je nachdem, wo unser Interesse ist, dahin schauen wir. Jesaja 43 heißt es, lass hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat. Also man hat Augen und ist doch blind und sieht nichts. Das ist das große Dilemma. Johannes der Evangelist sagt ja, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Gott kommt in das Unansehnliche und das Unansehnliche hat es nicht begriffen. Auf der anderen Seite ist alles das, was wir sehen, müssen wir auch nicht glauben. Das lehrt auch die Schrift und auch die Geschichte lehrt das. Jedem ist ja bekannt, dieser Ausdruck von dem Ausdruck potemkische Dörfer. Das war ja der Feldmarschall von Katharina I., der hatte die Krim erobert und dann wollte die Katharina noch mal sehen, die schönen Dörfer auf der Krim, die es ja gar nicht gab, aber das wurde ja alles so vermittelt. Und dann hat dieser Feldmarschall Potemkin hat dann große Pappschachteln aufgebaut und die bunt angemalt, wie Dörfer und wie Häuser. Und oben vom Hügel kam die Katharina und hat das gesehen und war ganz begeistert von den vielen schönen Dörfern, die es ja gar nicht gab. Und das ist als Metapher und als Scherz im Sprachgebrauch eingegangen, als Trugbild oder als leerer Schein. Also alles, was wir sehen, müssen wir nicht glauben. Manches sehen wir nur in den Auswirkungen, in der Kraft, den Strom, elektrischen Strom sehen wir auch nicht. Aber wir sehen die Kraft und das, was er bewirkt. Wer das nicht glaubt, kann ja die Finger mal in eine Steckdose stecken, der wird dann sehen, was für eine Kraft dahinter steckt. Umgekehrt gilt auch, alles, was wir sehen, müssen wir glauben. Der Jesus sagt, als er dem Thomas erschien, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Nicht? Thomas hat ja gesagt, ich sei denn, ich sehe, ich lege meine Hände in die Wunde Jesu, sonst glaube ich nicht, dass er von den Toten auferstanden ist. Und dann erschien ihm der Herr. Sei nicht ungläubig, Thomas. Und Paulus bittet an die Epheser, Epheser 1, Vers 7, 2, Vers 18, der Herr erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit seiner Stärke. Allein dieser verschachtelte Satz wäre schon eine Predigt wert. Also es geht um geöffnete Augen des Herzens, die uns der Herr geschenkt hat. Hier in der jetzigen Situation, die ich vorgelesen habe, da ist es der König von Aram, der auf Raubzug auf ist. Aber da ist einer, der verrät immer den Hinterhalt. Das ist der König Elisa in Israel, der verrät den Hinterhalt an dem König und sagt, pass auf, da kommt der König von Aram, dass du nicht in die Falle läufst. Und der König von Aram ist schon ganz verzweifelt und weiß gar nicht, wie kommt das? Haben wir einen Maulwurf hier in unserer Truppe? Nein, sagt, da ist ein Prophet in Israel. Der weiß alles und lässt es wissen und erzählt es seinem König. Ja, die Schlussfolgerung kennen wir. Der König von Aram sagt, wo ist dieser Prophet? Der ist in Dothan, in jener kleinen Stadt. Und dann schickt er ein ganzes Heer dahin, um diesen Propheten ja zu vernichten. Und als gegen Morgen dann der Prophet aufstand und aus der Stadtmauer blickte, da sieht er das Heer des Feindes um diese Stadt herum. Und dann spricht er ja dieses bekannte Wort. Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Was sollen wir tun angesichts dessen, was wir sehen? Wir sind verloren. Da ist der Feind, hat uns umzingelt. Da kann man verzweifeln. Und immer ist es so, dass uns Nachrichten erreichen, die uns in Furcht setzen. Das ist ja auch hier jetzt aktuell bei Corona, nicht? Man schaut schon gespannt auf die neuesten Zahlen. Oh, und dann viele Leute, auch Christen, gestandene Christen, kommen gar nicht mehr in die Gemeinde. Die haben Angst vor Corona, sie könnten sich anstecken. Wo ist da der Glaube? Wo ist das Vertrauen? Vertrauen in Gottes Führung. Gott führt uns schon. Der Mensch stirbt nicht an einer Krankheit, er stirbt am Willen Gottes. Bleiben wir einen Augenblick bei diesem Vers stehen. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Der Prophet Elisa ist der Prophet, der immer Gott bittet, öffne die Augen, schließe die Augen, öffne die Augen. Und der Herr tut das. Schon mal versucht? Im Gebet? Ganz konkret? Mag Gott bitten. Ganz einfach. Wir sprechen von einem erhörlichen Gebet, was wir bitten im Namen Jesu. Und wir müssen auch davon überzeugt sein, dass der Herr das Gebet des Aufrichtigen erhört. Bleiben wir einen Augenblick hier bei dem Gedanken. Fürchte dich nicht, sagt der Prophet. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als bei denen. Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Das heißt, Elisa sah mehr als der Diener. Warum? Weil er glaubte, die Gläubigen sehen immer mehr, weil die Gläubigen eine Perspektive haben, die in die Ewigkeit geht, weil Jesus gekommen ist, der Erlöser, der Heiland der Welt. Der hat seine Gemeinde zusammengerufen aus allen Völkern und Nationen. Der Glaube ist es. Und Elisa ist ein Beter. Und die Frage ist, bist du auch ein Beter? Wie viel Zeit nimmst du dir zum Gebet am Tag? Mal ganz ehrlich, beantworte dir mal diese Frage. Wie viel Zeit nimmst du dir zum Gebet täglich mit dem Herrn? Bist ganz vertraut mit ihm? Elisa hatte diese innige Beziehung zu Gott und Gott erhörte sein Gebet. Elisa sah, weil er glaubte. Viele Menschen glauben nicht. Sie glauben an alles Mögliche, nur nicht an Gottes Hilfe und Gottes Eingreifen. Und dann dieser Ausspruch, fürchte dich nicht. Das ist auch der Ausdruck, den wir dann in der Weihnachtsbotschaft hören, nicht? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, eine große Botschaft, die allem Volk widerfahren ist. In euch ist heute der Heiland geboren. Das ist eine frohe Botschaft. Und immer wieder lesen wir in der Bibel, fürchtet euch nicht. Wir Menschen haben vor alles Mögliche Angst. Angst vorm Alleinwerden, Angst vor dem Alter, Angst vor Krankheiten, Angst vor Altersarmut. Wovon haben wir alle Angst? Nicht? Wir sollten vielmehr zuversichtlich sein. Du bist als Mensch von Gott gewollt. Er liebt dich. Er ist dein Heiland, dein Erretter. Er kennt dich. Er leitet dich in seiner Liebe, in seiner Geduld, jeden ganz individuell. Da gibt es keine Schablone. Und da müssen wir ihm einfach auch vertrauen, auch in schwierigen Zeiten. Auch dann, wenn ich keinen Horizont sehe. Wir müssen uns das innere Auge des Glaubens öffnen lassen. Dass wir sehen, hinter all den Schwierigkeiten und hinter all dem, was hier auf uns zukommt, da ist die mächtige Hand Gottes, die alles führt. Und er bewahrt schon seine Kinder. Und alles, was uns oder was dich treffen soll, muss zunächst an ihm vorbei. Und da können wir ganz entspannt sein. Also meine Frau und ich, wir haben keine Angst vor Corona. Wir machen uns eher in gewisser Weise lustig darüber, weil die Menschen alles versuchen. Auch die Regierung ist verzweifelt, nicht? Was die alle anordnen, ist ja gut und nett, aber es ist ein Zeichen auch der Hilflosigkeit. Dieser Virus wird durch die Luft übertragen. Da können Sie noch so viel Tücher und alles Mögliche machen. Der wird durch die Luft übertragen und er verändert sich dauernd, wie jetzt in Großbritannien zu sehen. Also ist ein Storn im Nebel. Es ist hilflos. Wenn wir in alttestamentlichen Zeiten wären, müsste man sagen, wir müssten die Regierung bitten, dass sie mal zusammenkommen zum allgemeinen Buß und Gebet. Und Gott bitten in allen Fraktionen um Gnade und um Weisheit. Aber sind ja alle so schlau. Die brauchen ja Gott nicht. Hat ja Gott, hat man verbannt aus dem Leben. Fürchte dich nicht. Die Berge sind voll feuriger Wagen. Und der Diener sieht, wir sind mehr. Im Augenblick, wie gesagt, wird den vielen Menschen Angst gemacht. Dabei, wenn man mal ein historisches Gedächtnis hat, im Mittelalter, in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, da hatten wir hier in Deutschland und auch davor, hatten wir die Pest. Die Pest hat über 3 Millionen Tote gekostet. Und damals war die Bevölkerung hier in jetzigen Umfang in Deutschland nicht 80 Millionen, sondern 18 Millionen Menschen wohnten hier. Gab es die Pest und die Cholera. Und es waren dauernd Kriege. Und nach dem 30-jährigen Krieg, da war das ganz Europa war ausgezehrt, lag am Boden. Und dann in dieser Zeit sind die besten und die schönsten Lieder entstanden. Paul Gerhardt. Wie schön leuchtet der Morgenstern. In dir ist Freude, in allem Leide. Viele andere wunderbare Lieder. Das waren Lieder der Hoffnung. Das waren von Menschen Lieder komponiert. Die haben mehr gesehen. Denen hat der Herr das Auge geöffnet für die Herrlichkeit Gottes. Also schauen wir nicht auf das Negative, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern der Herr schenke uns geöffnete Herzen und Augen, damit wir ihn sehen hinter all dem, was uns widerfährt. Was macht nun der Prophet? Organisiert er die Verteidigung? Nein, der Prophet ist ein Beter. Er betet. Er betet und dass sein Diener die Augen geöffnet bekommen. Geöffnete Augen. Er sieht die Heere Gottes, Gottes Gegenwart. Und da müssen wir uns immer fragen, wie sieht das bei mir aus? Bin ich auch so gelassen? Lass ich mir die Augen öffnen von Gott, dass ich seine Wunderwerke sehe? Ich bin jetzt 79 Jahre und wenn ich zurückblicke, dann sehe ich überall die bewahrende Hand des Herrn. Und da brauche ich gar keine Sorge haben. Auch wenn man im Krankenhaus war oder dies oder das hatte, überall sehe ich die bewahrende Hand des Herrn. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen oder ängstlich zu sein. Der Jesus sagt ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wir sollen auch Überwinder werden, die sich nicht von der Angst überwinden lassen, sondern von der Zuversicht in Christus. Auch wenn es eng wird. Gott verschweigt uns in seinem Wort nicht, dass es auch Zeiten geben wird, wo sehr eng wird, wo unser Glaube geprüft wird und wo Zweifel kommen. Ja, das lässt er zu. Aber was sagt er zu Petrus? Und das gilt auch für dich. Ich, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Da ist also Jesus, der betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Gestern las ich noch in einem Bericht, in der Perspektive, da las ich einen Bericht eben von den Jüngern, die nach einer Tätigkeit des Herrn ihn abgesetzt haben. Er ging hinauf auf den Berg und betete und sie fuhren mit dem Schiff zurück und plötzlich im See Genezareth die Fallwinde, da füllte sich das Boot und sie schrien und sie waren voller Angst und Panik. Dann sehen sie eine Gestalt auf dem Wasser gehen und sie denken, es ist ein Gespenst. Da schrien sie noch mehr. Aber die Wahrheit ist, der Herr Jesus war auf dem Berg und hat gebetet mit dem Vater und hat die Not seiner Jünger gesehen, hat deine Not gesehen. Und er hat dieses Gespräch mit dem Vater unterbrochen, um zu seinen Jüngern zu gehen und ihnen das Wort zuzurufen, fürchte dich nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So steht es im Missionsbefehl. Kehren wir zurück zu unserem Text. Ja, und dann sind die Feinde da, hier ganz aktuell in Dothan, die Aramäer, und sie kommen näher. Da betet Elisa wieder, Herr, schließe ihre Augen, lass sie blind werden. Und tatsächlich, Aramäer werden blind und können nicht sehen. Und Elisa kommt und sagt, pass mal auf, ich führe euch. Oh ja, das ist gut, sagen die Aramäer. Und er führt sie wohin? Nach Samaria, in das Herz des Feindes. Und der König von Samaria sagt, oh, da sind ja die Aramäer, jetzt können wir sie alle töten. Alle töten? Und da sehen wir auch schon solch einen Vorschatten des Welterlösers, des Herrn. Elisa sagt, nicht töten, macht ihn ein großes Mahl. Du sollst deine Feinde lieben. Nicht abschlachten, nicht töten, nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Und sie machten den Aramäern ein großes Mahl und eröffne ihnen die Augen. Und da sahen sie, mitten in Feindesland, da war ein gedeckter Tisch. Und anschließend heißt es, nie wieder sind diese räuberischen Aramäer nach Israel gekommen. Nie wieder. Der Herr gab ihnen Ruhe. Wisst ihr, das ist ein Zeichen von Verzicht. Ich verzichte bewusst auf Vergeltung. Da hat dir ein Kollege sicherlich im Betrieb wehgetan und du überlegst, wie kann ich dem mal wieder eins auswischen? Vergiss es. Tu ihm Gutes. Die Geschichte ist ja voll von solchen schönen, positiven Beispielen. Ich erinnere dann an 1991 die 2+4-Verträge in Deutschland, die ja bewirken, dass dann die russische Besetzung in der ehemaligen DDR beendet wird. Und dabei wurde natürlich übersehen, dass durch diese Verträge ein großer Verzicht festgeschrieben wurde. Das heißt, Deutschland verzichtet auf Schlesien, Oberschlesien, Pommern, Posen, Westpreußen, Ostpreußen und Danzig. Für immer. Aber Verzicht leuchtet den Frieden ein. Also Gott hat uns auch weise Menschen geschenkt in Regierung und Verantwortung. Ich denke nur an Adenauer und de Gaulle. Sie haben einen Friedensvertrag geschlossen und dann in der Kirche in Frankreich vor Gott gebracht. Dieser Friede hält. Also das ist ganz wichtig. Ein Zeichen von Menschlichkeit vorgestattet in der Bibel für unseren Herrn. Also sie setzen sich damals die Aramäer und die Israeliten zusammen am Tisch und haben Gemeinschaft gehabt. Psalm 23 kennen wir ja auch, nicht? Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ist auch wieder dieses Bild. Angesichts der Todesfeinde bereitet Gott Gemeinschaft. Sind Kinder Gottes geboren. Aber es gibt auch das andere Beispiel in der Geschichte. Der Versailler Vertrag 1919. Ende des Ersten Weltkrieges. Dieser Vertrag, den ja die damaligen Siegermächte gestaltet haben, war ja ein Knebelungsvertrag. Es war ja kein Vertrag, sondern es war praktisch ein Diktat. Und dieser Vertrag war höchst ungerecht und er legte schon den Kern für den Zweiten Weltkrieg und das Erstarken der Nazizeit. Interessant. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat Gott wieder weise Männer geschenkt. George Marshall, der amerikanische Außenminister, entwickelte einen Plan, einen Wiederaufbauplan. Und er sagte, das darf nicht nochmal passieren, dass wir den Feind so knechten, sondern wir müssen ihn speisen. Wie Israel damals die Aramäer gespeist haben. Tu Gutes denen, die euch verfolgen. Und dann wurde ein 12,4 Milliarden Paket, Dollar aufgelegt, ein sogenannter ERP-Plan für ganz Europa, Westeuropa. Und dann kam ja der Wohlstand, nicht? Die Wohlstandszeit und so weiter. Das wissen wir. Das waren also weise Entscheidungen, die ihren Ursprung auch in der Bibel haben. Verzicht. Herr, öffne ihnen die Augen, schließe ihnen die Augen und öffne ihnen die Augen. Und das ist ganz wichtig auch für uns, unserer heutigen Zeit. Ich komme zum Schluss. Der Herr schenke dir geöffnete Augen des Herzens, damit wir uns erinnern und sehen, wie hoch der Kaufpreis deiner Erlösung war. Jesus musste ans Kreuz und hat deine Schuld getilgt. Und du bist vom Tode in das Leben hinübergegangen. Du bist ein Kind Gottes, Erbe Gottes, Miterben Jesu Christi. Man kann auch von dem Adel des Menschen sprechen. Das sind die Erlösten, die Jesus erlöst hat, die ihm gehören. Sie sind sein Leib. Und darum haben wir keinen Grund, uns zu fürchten. Und immer wieder lesen wir auch im Neuen Testament, fürchtet euch nicht. Seid zuversichtlich in Christus, auch wenn es mal eng wird, wenn es schwierig wird. Nichts währt ewig, auch nach dieser Zeit, Corona-Zeit, die geht auch vorbei. Seien wir zuversichtlich in dem Herrn. Du hast allen Grund dazu. Lass dich ermutigen. Lass dieses Wort hier aus 2. Könige 6 dich erreichen und dein Herz fröhlich stimmen. Fürchte dich nicht. Dann denk an die Weihnachtsbotschaft. Fürchte dich nicht. Ich verkündige euch große Freude. Das Evangelium, Gott wird Mensch. Er kommt uns entgegen. In Lukas 13, damit will ich schließen, ist eine schöne Begebenheit. Jesus betritt die Synagoge, es ist Sabbat. Und da ist eine Frau, die seit 18 Jahren total verkrümmt ist. Der ganze Körper ist total verkrümmt ist. Und die Synagoge ist voll und es gibt da viele Menschen, die man begrüßen kann. Den Synagogenvorsteher, die prominenten Schriftgelehrten, Pharisäer, nicht? Die kann man ja alle begrüßen. Ja. Nein, Jesus kommt rein in die Synagoge und hat nur einen Blick für eine Person, für diese total verkrümmte Frau. 18 Jahre hat sie diese Krankheit und schleppt sich immer in die Synagoge. Warum? Weil ihr Herz an Gott hängt. Gott ist ihr Lebensinhalt. Und der Herr Jesus sieht dieses Herz dieser Frau. Der Jesus hat keinen anderen Blick für die anderen, die alle beachtet werden sollen, nicht? Wir wollen ja alle beachtet, wir wollen die ersten Plätze einnehmen. Und nein, der Jesus hat nur einen Blick für diese Frau. Und er spricht diese Frau an und heilt diese Frau. Und dann richtet sich die Frau auf und sieht den Herrn Jesus. Jesus heilt, richtet auf und begegnet seinen Kindern auf Augenhöhe. Alle anderen in der Synagoge spielen erstmal keine Rolle. Hat mich tief bewegt. So ist der Herr Jesus. Er sieht in das Herz. Er sieht die innersten Beweggründe, die innersten und tiefsten Motivationen, die einen Menschen treibt. Hier sah er das bei dieser Frau. Die Frau hat überhaupt keine Funktion. Die Frau konnte nichts tun. Weder groß spenden, noch was organisieren, noch sonst irgendwas. Sie war nur eine verkrümmte Frau, die aber ein großes Herz für Gott hatte und Gott liebte und damit das erste Gebot erfüllte. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst nach dem Katechismus von Luther den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das Schöne. Also fürchtet euch nicht. Seid zuversichtlich im Herrn. Schaut auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, und lasst euch von ihm inspirieren, leiten und führen. Amen.